Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute Morgen unter dem Punkt Tätigkeitsbericht nochmal Rückschau auf die schwierigen Krisenjahre gehalten, welche die GBI stark strapaziert haben. Diese Krisenjahre sollen aber nicht nur für unsere internen Zwecke bilanziert werden, wir müssen daraus weitergehende Schlussfolgerungen ziehen. Wir Gewerkschaften stehen unter einem großen Druck, allein als Reparaturkolonne für die Opfer und Schäden der Marktwirtschaft zu funktionieren. In den Krisenzeiten haben wir in Zehntausenden von Einzelfällen Sozialarbeit geleistet, bei Entlassungen Sozialplänen ausgehandelt und bei den GAV und Sozialversicherungen den gröbsten Abbau verhindert. Im Aufschwung müssen sodann die gröbsten Schäden und Verlusten wieder wettgemacht werden, bevor schon wieder ein Einbruch vor der Türe steht. Die GBI kann sich mit dieser Rolle der hinterherrennende Reparaturkolonne des Systems nicht begnügen, wenn wir die Interessen der Arbeitenden konsequent vertreten wollen. Wir müssen vielmehr die Ungleichheit, die Unsicherheit und die Fremdbestimmung, welche die Situation der Lohnabhängigen prägt, grundlegender und vorausschauend angehen. Nehmen wir ein Beispiel. Es kann uns nicht genügen, das Recht auf IV für einzelne Kollegen durchzusetzen und die IV gegen den Sozialabbau zu verteidigen. Wir müssen vielmehr dafür kämpfen, dass möglichst wenige Personen durch die Arbeit überhaupt so strapaziert werden und kaputt gehen, dass sie eine IV nötig haben. Wenn wir unsere Rolle als Gewerkschaft so sehen, dann müssen wir die Dinge in der Gesellschaft und Wirtschaft genauer anschauen und daraus grundlegendere Schlussfolgerungen ziehen. Aus diesen Gründen haben wir für den GBI-Kongress eine Standortbestimmung am Ausgang der 90er Jahre gemacht, um klarer die Entwicklungen zu verstehen. Wir haben nochmals genauer geschaut, was denn die Bilanz der 90er Jahre ist, in welcher so viel passiert ist, so viel behauptet wurde und so wenige Versprechen gehalten wurden. Denkt nur daran, hatte man uns nicht gesagt, es brauche nur eine richtige Deregulierung und dann komme die Wirtschaft schnell wieder in Schwung. Hatte man uns nicht gesagt, die zu hohen Löhne seien an der langen Krise schuld. Hatte man nicht behauptet, die Arbeitslosigkeit werde nie mehr zurückgehen, wenn wir nicht den Sozialstaat abschwächen würden. Alle diese Reden sind heute vergessen und liegen auf dem Isthaufen. Aber doch hat sich in den 90er Jahren Wesentliches geändert. Kurz zusammengefasst konstatieren wir in der Standortbestimmung, welche ihr im ersten Teil des Heftes Positionspapiere findet. Erstens, die Folge des immer mehr Bestimmen des Marktes ist eine Zunahme der sozialen Ungleichheit, gerade auch in der Arbeitswelt. Beispiel, Zunahme der Working Poor, das heißt der arbeitenden Armen. Beispiel, Rentner ohne Rente. Beispiel, Ungleichheit vor Tod und Invalidität. Beispiel Rentner ohne Rente. Beispiel Ungleichheit vor Tod und Invalidität. Zweitens, die Wirtschaftsmächte, respektive die Mächtigen in der Wirtschaft, haben sich nach einer internen Krise ihrer Organisationen neu formiert, um ihre Interesse auch politisch noch besser durchzusetzen. Die Führer der Multis und Banken haben sich neu zusammengeschlossen. Die Fusion von Vorort und Wirtschaftsförderung ist perfekt und hat mit dem Abstimmungskampf gegen die Umweltabgaben den ersten Sieg errungen. Economicis nennt sich die neue Organisation unter der Führung von Leuenberger, wie wenn sie alleine die ganze Wirtschaft ausmachen würde. Drittens, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wurden durch die Umwälzungen in der Arbeitswelt in breiteren Teilen verunsichert, prekarisiert und in neue Gruppe aufgespaltet. Größere Schicht von prekär Angestellten wurden aus den Stammbelegschaften ausgesondert, Beispiel temporäre, die in den einzelnen Bereichen des Bau einen Drittel der Beschäftigten ausmachen, Beispiel Teilzeiterinnen, die im Verkauf die Mehrheit stellen, aber stark diskriminiert sind, Beispiel Pseudo-Selbstständige, die gerade auch bei den technischen Angestellten zugenommen haben. Daraus schlussfolgern wir, erstens, dem alles dominierenden Markt müssen Gegenkräfte entgegengestellt werden, die im Interesse der lohnabhängigen Mehrheit regeln und Alternativen durchsetzen. Zum Beispiel statt immer individuellere Lohnfestsetzung mit immer größeren Ungleichheiten, Politisierung der Löhne mit dem Ziel, Tiefstlöhne zu bekämpfen, wie wir es mit der Ächtung von Löhnen unter 3.000 Franken wirksam begonnen haben. Zweitens, wir müssen in verschiedenen Bereichen erneut formulieren, welche Regeln und Alternativen glaubwürdig und wirksam sein können. Zum Beispiel eine Aushandlung der Arbeitszeiten, welche eine Gestaltung im Interesse der Lohnabhängigen erlauben kann. Drittens, um solche Forderungen durchzusetzen zu können, braucht es Gewerkschaften, welche die Rolle als Gegenmacht spielen können. Und zwar nicht allein im Rahmen einzelner begrenzten Branchen oder im institutionell vorgegebenen Rahmen, sondern als wir, die interprofessionelle soziale Bewegung. Mit den sogenannten Positionspapieren haben wir versucht, dies in einigen für uns zentralen Bereichen zu konkretisieren. Einige werden sich gefragt haben, ob wir mit den aufgeworfenen Themen und Forderungen nicht zu politisch werden. Ich glaube nicht. Denn ob wir es wollen oder nicht, die Arbeits- und Einkommensbedingungen werden immer mehr auch auf der politischen Bühne mitbestimmt. Als Gewerkschaft können wir diese Bühne aber nicht den Bürgerlichen überlassen oder den neuen formierten Arbeitgeberorganisationen. Es genügt auch nicht, die Sache einfach der SP zu überlassen, sondern einige zentrale Dossiers müssen wir ganz direkt in der Politik vertreten, sei dies die flankierenden Maßnahmen, die Ladenöffnungszeiten, der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder die Altersrenten. Gleichzeitig müssen wir uns aber auf einige wichtige Fragen beschränken, denn wir sind keine Partei und kein Ersatzpartei. Stattdessen schauen wir, Bündnisse einzugehen mit Parteien und sozialen Bewegungen, die in ihren Kernfragen stark sind und die Interessen der Lohnabhängigen unter den verschiedenen Aspekten vertreten. Die Texte, die uns vorliegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zweifellos etwas schwerer Kost, aber nicht Kopfgeburt an einem Schreibtisch. Vielmehr sind die Texte in einem offenen Diskussionsprozess entstanden. 3 Tagungen in Olten von insgesamt 4 Tagen, Beteiligung von über 50 Kolleginnen und Kollegen aus alle 3 Landesteilen, danach in Arbeitsgruppe Positionspapiere erarbeitet, dabei Einbezug von gegen 50 Anträgen aus den Sektionen, positives Beispiel für eine Diskussionskultur in GBI, die wir schon bei der Gründung in 1992 pflegten, die dann aber in der Krise gezwungenermaßen gelitten hat. Diese Diskussion soll nun am Kongress zu gewissen Entscheidungen führen, aber sie wird an diesem Kongress nicht abgeschlossen und in die Schublade versenkt sein. Vielmehr sollen in den nachfolgenden Monaten und Jahren verschiedene Ansätze weiter vertieft werden. Besten Dank.
Danke, Kollege Vasco Petrina. Wir kommen zum Positionspapier. Umverteilung. Dieses Positionspapier wird euch vorgestellt von Kollegin Rita Schiavi.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums gehört zum eigentlichen Kerngeschäft gewerkschaftlicher Politik. In erster Linie findet diese Umverteilung über den Lohn statt, in zweiter Linie über die Sozialversicherungen. Und auch die Steuerpolitik spielt schließlich bei der Umverteilung eine wichtige Rolle. Zu diesen drei Bereichen äußert sich das Positionspapier. Es beinhaltet sowohl traditionelle Forderungen, die wir nicht zum ersten Mal stellen, als auch eher neue Forderungen und Schwerpunkte. Ich denke da vor allem an den Bereich der Familienpolitik, deren Bedeutung sich aufgrund veränderter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen ergeben. Sowohl beim Lohn als auch bei den Sozialversicherungen war der neoliberale Angriff in den vergangenen Jahren besonders heftig. Es ist den Unternehmern in den 90er Jahren gelungen, die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt auszunutzen, um die Löhne im mittleren und tiefen Bereich real, zum Teil massiv, zu senken. Der automatische Teuerungsausgleich, wir haben es bereits gehört, ist fast überall aus den Verträgen gestrichen worden. Den Unternehmern ist es auch gelungen, die Lohnverhandlungen vermehrt auf die betriebliche Ebene zu verlagern und die Gewerkschaften von den Lohnverhandlungen fernzuhalten. Außerdem ist eine Politik der Individualisierung der Löhne betrieben worden, die zu größeren Lohnunterschieden in den Betrieben, zu weniger Transparenz, größeren Leistungslohnanteilen und einer teilweisen Überwälzung des Unternehmerrisikos auf die Beschäftigten geführt hat. Während die Löhne gesunken sind, sind die Gewinne und Kapitaleinkommen explodiert. Eine Umverteilung von unten nach oben hat stattgefunden. Der Anteil der Armen in unserer reichen Gesellschaft hat zugenommen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber feststellen, dass es uns in jüngster Zeit auch wieder gelungen ist, die Lohnfrage ins Zentrum zu rücken und erste Erfolge zu erzielen. Ich denke da vor allem an den erfolgreichen Abschluss im Bauhauptgewerbe, der ohne die Mobilisierung im letzten Winter und die Kampfbereitschaft unserer Kollegen auf den Baustellen nicht möglich gewesen wäre. Mit der Forderung «Kein Lohn unter 3.000 Franken netto» ist es uns gelungen, die Frage existenzsichernder Löhne zu einem wichtigen politischen Thema zu machen. Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Aarewäscherei und der Zentralwäscherei Basel haben gezeigt, dass eine kampfbereite Belegschaft Erfolge erzielen kann und dass die Forderung nach existenzsichernden Löhnen auch einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung findet. Diesen Kampf, Kolleginnen und Kollegen, um mindestens 3.000 Franken netto für die Ungelernten und mindestens 4.000 Franken netto für die gelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, müssen wir fortsetzen und wir müssen ihn auch intensivieren. Es ist in erster Linie auch ein Kampf für höhere Frauenlöhne, denn von den tiefen Löhnen sind überdurchschnittlich viele Frauen betroffen. Der Schwerpunkt unserer Forderungen im Lohnbereich liegt auf der Erhaltung der Kaufkraft und der Realisierung genereller realen Erhöhungen, mindestens in der Höhe des Produktivitätszuwachses. Der verstärkten Tendenz nach Individualisierung der Löhne setzen wir die Forderung nach generellen Lohnerhöhungen für alle gegenüber. Alle Formen von erfolgsabhängigen Lohnbestandteilen, vom Leistungslohn über Boni bis zu Gratisaktien, lehnen wir prinzipiell ab. Dort, wo Leistungslohnsysteme schon bestehen, muss es unser Bestreben sein, die Leistungsanteile so gering wie möglich zu halten. Auch die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, Kolleginnen und Kollegen, haben sich leider nicht wesentlich verringert. Der Kampf um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit muss weiterhin mit Überzeugung geführt werden. Im Bereich der Sozialpolitik konnten wir bis heute, mit Ausnahme der Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen, einen eigentlichen Abbau verhindern. Es ist uns aber auch nicht gelungen, wichtige Forderungen wie die Schaffung einer Mutterschaftsversicherung durchzusetzen. Die steigenden Krankenkassenprämien haben zusätzlich das Einkommen der Leute mit kleinen und mittleren Löhnen empfindlich geschmälert. Die Angstmacherei bürgerlicher Kreise, vor allem auch der SVP, in Bezug auf die Finanzierbarkeit der AHV hat gefährliche Spuren hinterlassen. Viele Leute sind heute verunsichert und glauben, ihre Rente sei in Gefahr. Systematisch schüren diese Kreise die Entsolidarisierungstendenzen in unserer Gesellschaft. Unsere Sozialversicherung ist aber auf die Solidarität angewiesen, auf die Solidarität zwischen Jungen und Alten, auf die Solidarität zwischen Frauen und Männern, zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Menschen mit und ohne Familienpflichten. Beim erneuten Scheitern der Mutterschaftsversicherung hat sich auf schmerzliche Art gezeigt, dass diese Solidarität brüchig geworden ist. Bei der Sozialpolitik liegt ein Schwerpunkt unserer Forderungen auf der AHV oder genauer gesagt auf der Herabsetzung des Rentenalters. Die Studie von Guberin-Uzel hat das erschreckende Resultat zutage gefördert, dass Bauarbeiter ein wesentlich höheres Risiko tragen, mit 65 Jahren entweder invalid oder tot zu sein. Ein höheres Risiko als andere Berufsgruppen. Die Forderung nach einer Ruhestandsrente schon mit 60 Jahren bzw. nach 40 Arbeitsjahren und für besonders belastende Berufe auch früher ist uns ein wichtiges Anliegen. Ein Schritt auf diesem Weg bilden die beiden Initiativen Ruhestandsrente 62, die wir am 26. November abstimmen werden. Wir unterstützen deshalb diese Initiativen mit voller Überzeugung. Die 11. AHV-Revision dagegen, die eine erneute Heraufsetzung des AHV-Alters der Frauen auf 65 verlangt und die Witwenrente weitgehend abschaffen will, lehnen wir ab. Wir werden diesen einseitigen Leistungsabbau auf dem Buckel der Frauen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Die zweite Säule, Kolleginnen und Kollegen, hat uns nie befriedigt. Sie ist wesentlich unsozialer und teurer als die AHV. Wir sind deshalb für eine Verbesserung der AHV statt einer weiteren Aufstockung der zweiten Säule. Für tiefe Einkommen bis 3.000 Franken, die in der zweiten Säule gar nicht oder ungenügend versichert sind, fordern wir im Alter ein Ersatzeinkommen von 100%. Wir werden aber prüfen müssen, ob dies über eine Verbesserung der Versicherung in der zweiten Säule oder besser über eine Zusatzversicherung in der Art eines Koordinationszuschlages in der ersten Säule geschehen soll. Eine bessere Kontrolle der Sammelstiftungen ist eine weitere wichtige Forderung im Zusammenhang mit der ersten BVG-Revision. Und der Rentensenkung, wie sie in der ersten BVG-Revision geplant ist, über eine Senkung des Umwandlungssatzes werden wir nicht zustimmen. Die Familienpolitik gehört eher zu den neuen Forderungen im Bereich der Sozialpolitik. Höhere Kinderzulagen zählten traditionellerweise eher zum Forderungsprogramm der christlichen Gewerkschaften. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen haben heute aber zu der Situation geführt, dass Kinderhaben zum größten Armutsrisiko in unserem Land geworden ist. Im Bereich der Familienpolitik hinken wir hinter den meisten europäischen Ländern hintendrein. Wenn wir auf der einen Seite spürbar höhere Kindergelder verlangen, so werden wir uns aber auf der anderen Seite vehement gegen das wehren, was uns die bürgerlichen Parteien als Familienpolitik verkaufen wollen. Die Abschaffung der Erbschaftssteuern und eine Familienbesteuerung, welche einem Steuergeschenk an die sehr gut Verdienenden und Reichen gleichkommt. Auch im Bereich der Sozialpolitik, Kolleginnen und Kollegen, müssen wir offensiver werden. Wir dürfen die Themenführerschaft auf keinen Fall den bürgerlichen Abbaupolitikern und Panikmachern überlassen.
Danke, Kollegin Schiavi. Wir kommen jetzt zu den ersten Anträgen. Antrag 1 der Sektion Lausanne. Die LDV beantragt einen eigenen Gegenantrag. Dieser Gegenantrag wird hier nicht bestritten. Ich habe keine Wortmeldungen. Wenn er nicht bestritten wird, dann gehe ich davon aus, dass der Gegenantrag angenommen ist. Ist das so richtig, wird nicht bestritten, dann wäre Antrag 1 im Sinne einer 3, im Sinne des Gegenantrags angenommen. Antrag 2, Lehrabgängerinnen, hier schlagen wir vor, Weiterleitung an die Berufskonferenzen. Ich habe auch hier keine Wortmeldung, gehe auch hier davon aus, dass damit dem Antrag der LDV stattgegeben wird. Jetzt haben wir einen weiteren Antrag, nämlich die Nummer 8, die das gleiche Thema beschlägt. Wir wünschen ein Weiterleiten an die Berufskonferenz. Hier habe ich eine Wortmeldung, und zwar von Jean-Marie Rotzer, Sektion Montagne Neuchâteloise.
Chers camarades, depuis que je suis membre du comité de section du CIB des Montagnes Neuchâteloises et surtout depuis que je participe au comité du second œuvre, qui était auparavant pour nous le comité du bois, nous avons combattu de toutes nos forces contre les classes d'assujettis. On ne peut pas justifier, à mon avis, que des jeunes qui sortent d'apprentissage aient un salaire inférieur à ceux des ouvriers. Cela voudrait dire que ceux qui ont été responsables de leur formation les ont mal formés, puisqu'ils ne sont, semble-t-il, pas rentables. La recommandation est de faire suivre cette question aux conférences professionnelles. J'estime au contraire que c'est la tâche du Congrès de prendre position clairement contre cette façon de faire, de payer moins les jeunes qui sortent d'apprentissage. Pourquoi ? Je pense que les conférences professionnelles ont montré à plusieurs reprises qu'elles n'ont pas été capables de préserver des conditions de travail suffisamment bonne pour les jeunes qui sortent d'apprentissage. C'est pourquoi je demande que le Congrès prenne clairement position de façon à ce qu'on arrête avec ces classes d'assujettis. Je vous remercie.
Ihr habt den Antrag des Kollegen gehört. Er beantragt, dass man diese 8 annimmt. Dazu wird für die Antragskommission Hans Scheppi Stellung nehmen.
Gut, Kolleginnen und Kollegen, die Antragskommission war der Meinung, dass dieser Antrag 8, genau wie der Antrag 2, er hat einen ähnlichen Inhalt, dass der an die Berufskonferenzen weitergeleitet wird. Ich möchte noch sagen, warum. Es ist klar, die Stoßrichtung dieses Antrags ist richtig. Es gehört ja zur Politik der Lohnflexibilisierung, dass überall Einstiegslöhne gesenkt werden, dass jugendliche Löhne gesenkt werden und dass hier Lohndumping betrieben wird, gerade mit Einstiegslöhnen oder jugendlichen Löhnen. Das haben wir erfahren und es ist auch klar, dass wir hier als Gewerkschaft entscheidend Gegensteuer geben müssen, dass wir das nicht akzeptieren. Es ist auch richtig, dass wir die Differenzen, die entstanden sind oder die zu groß sind, dass wir die auch herabsetzen wollen. Der Antrag im Prinzip beinhaltet jetzt, dass eigentlich gar keine Differenzen mehr gibt. Von der Stoßrichtung her kann man darüber diskutieren, ist es auch richtig meines Erachtens in dieser Zeit der Lohnflexibilisierung. Man muss sich aber keine Illusion darüber machen, wie rasch das umgesetzt werden kann. Es ist klar, das muss schrittweise umgesetzt werden. Die Senkungen von Einstiegslöhnen müssen verhindert werden und es müssen auch Einstiegslöhne angehoben werden und sie müssen an die normalen Löhne angeglichen werden. Umgesetzt werden muss das klar, das muss konkret in den Vertragsverhandlungen, in den GAV-Verhandlungen und von dort waren wir der Meinung, dass der Weg, wie diese Resolution, wie dieser Antrag realisiert wird, dass das in den Berufskonferenzen konkret diskutiert werden muss und deshalb eben 4 weiterleiten an die Berufskonferenzen.
Danke, Kollege Scheppi. Wir stimmen ab. Die Landesdelegiertenversammlung beantragt die 4 Weiterleiten an die Berufskonferenz. Wer diesem Antrag zustimmen kann, soll das bezeugen mit Karten erheben. Gegen mehr? Dem Antrag der LDV ist mit deutlichem Mehr stattgegeben worden. Wird das so akzeptiert? Danke. Dann haben wir Wortmeldungen generell noch zum Positionspapier. Zuerst die Kollegin Ursula Heberlin und es macht sich bereit Kollegin Franziska Teuscher.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, geschätzter Präsident, die neoliberalen Angriffe auf das Netz der sozialen Sicherheit setzen immer da an, wo die schwächste Stelle vermutet wird. Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu sagen, dass diese Stelle bei den Frauen ist. Die Frauen hatten nie eine starke Lobby. Müssten die Männer verhüten, wäre die Antibabypille längst kassenpflichtig. Würde die Bundesverfassung eine Vaterschaftsversicherung verlangen, wäre sie längst eingeführt und nicht jahrzehntelang in Schubladen verschimmelt, um dann Ende der 90er Jahre verworfen zu werden. Die Einführung der Mutterschaftsversicherung ist aber nicht nur eine Frauenforderung. Sie ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Jene, die eine gesellschaftlich wertvolle, wichtige Leistung erbringen, sollen dafür nicht bestraft werden, sondern sozial abgesichert. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen deshalb weiterhin für die Mutterschaftsversicherung kämpfen, vehement, unnachgiebig und hartnäckig. Ein weiteres klassisches Beispiel ist die Abbauvorlage der 11. AHV-Revision. Sie bringt die faktische Abschaffung der Witwenrente. Und das Frauenrentenalter soll noch einmal erhöht werden, wie schon Paul Rechsteiner, SGB und Ritter darauf hingewiesen haben. Damit soll die vorzeitige Pensionierung, allerdings mit lebenslangen Rentenkürzungen, finanziert werden. Doch wer wird von der sogenannten AHV à la carte profitieren? Wenige Reiche und nicht unsere Kollegen und Kolleginnen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben. Dabei zeigt die Genfer Studie und die GBI-Recherche mit ihren erschreckenden Ergebnissen deutlich, wie nötig eine Möglichkeit der frühzeitigen Pensionierung ohne Abzüge gerade für sie ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sind denn diese Witwen, denen die Rente genommen werden soll? Sind das nicht gerade die Frauen unserer Kollegen, die wegen der harten Arbeit das Rentenalter gar nicht erreichen, soll diesen Frauen nun auch noch die Rente genommen werden? Es ist nicht nur zynisch, sondern leider auch typisch, dass die Verschlechterungen für die Frauen auch noch unter dem Deckmantel der Gleichstellung daherkommen. Wir haben aber bei weitem keine Gleichstellung. Nicht bei den Löhnen, nicht beim Zugang zur Ausbildung. Und, Tüpfchen auf dem I, Gleichstellung war auch bei der ersten Revision des Pensionskassengesetzes dann doch wieder kein Thema. Die Diskriminierung der hauptsächlich weiblichen Teilzeitarbeitenden soll weiterhin bestehen bleiben. Die AHV-Abbauvorlage trifft zwar hauptsächlich die Frauen, aber der Angriff geht gegen die Sozialversicherungen schlechthin. Laut wird seitens der Bürgerlichen über weitere Erhöhungen des Rentenalters nachgedacht. Obwohl, wie gesagt, die Genfer Studie und die Recherche der GBI deutlich zeigten, dass für die Hartarbeitenden schon das heutige Rentenalter zu hoch ist. Laut wird auch das solidarische Umlagefinanzierungsmodell der AHV in Frage gestellt. Der jahrelange Sermon der leeren Staatskassen und der Nichtfinanzierbarkeit der Sozialwerke hinterließ tiefe Spuren in der Bevölkerung. Umso wichtiger, dass wir geschlossen, Frauen und Männer, Alte und Junge, gemeinsam gegen den Abbau der AHV antreten und, wenn nötig, das Referendum ergreifen. Umso wichtiger, dass wir einen vorzeitigen Ruhestand ohne lebenslängliche Rentenkürzungen für alle einfordern. Tun wir dies schon nächste Woche. Gehen wir alle an die große Gewerkschaftsdemonstration vom 4. November in Bern. Stehen wir gemeinsam ein für ein Ja zu den Ruhestandsinitiativen, die einen vorzeitigen Altersrücktritt ohne lebenslänglichen Renteneinbußen für alle bringen. Besten Dank.
Danke, Kollegin Heberlin. Es folgt nun Franziska Teuscher, Vertreterin der IG Frauen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben wahrscheinlich eure Diskussionsfreudigkeit etwas überschätzt, denn vorhin bei der internen Standortbestimmung wurde heftig diskutiert, engagiert diskutiert, und ich erhoffe mir eigentlich, dass wir auch bei den Positionspapieren grundsätzlich und intensiv diskutieren, denn hier geht es ja eigentlich um die politische Standortbestimmung und die inhaltliche Ausrichtung unserer Gewerkschaftspolitik. Deshalb möchte auch ich noch etwas zum grundsätzlich zum Positionspapier Umverteilung sagen. Die Verteilung oder eben die Umverteilung von Macht, Vermögen und Einkommen gehört zu den gesellschaftspolitischen Grundsatzfragen. Daher ist es ja auch so schwierig, etwas in der Verteilung von Macht, Vermögen und Einkommen zu verändern. Das Positionspapier Umverteilung ordnet dann auch für die verschiedensten Bereiche, wo eine solche Umverteilung von unten nach oben stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Rita Schiavi hat das vorhin sehr gut ausgeführt. Ich möchte auf einen Punkt speziell hinweisen, den ich denke, den wir in Zukunft vermehrt Beachtung schaffen müssen. Das ist die Frage, wie wir die Familien mit ihren Aufgaben, die sie für die Gesellschaft machen, besser entgelten können. Denn ich denke, es ist heute eine Tatsache, dass nicht mehr die Leute im Pensionsalter zu den armen Leuten in der Schweiz gehören, sondern dass Leute, die Kinder aufziehen, von Armut bedroht sind. Und ich denke, das können wir uns in der reichen Schweiz doch nicht leisten, dass Familien, die eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe machen, dafür nicht genügend Geld bekommen. Deshalb finde ich, dass wir auch hier speziell ansetzen müssen und unsere Bemühungen nicht einfach auf die traditionellen Bereiche wie Verhindern des AHV-Abbaus konzentrieren sollten. Die Verteilung oder eben die Umverteilung von Macht, Vermögen und Einkommen erfolgt nach der kapitalistischen Logik. Wenn wir diese verändern wollen, dann müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Wir müssen bei Verhandlungen mit Arbeitgebern für höhere Löhne pochen. Wir müssen auch bei den Gesetzesrevisionen schauen, dass nicht immer von unten nach oben verteilt wird. Aber um erfolgreich zu sein, brauchen wir vor allem eines. Wir müssen unsere Mitglieder mobilisieren können. Wir müssen aktionsfähig sein. Ich denke, die Mobilisierung um die Erneuerung des Landesmantelvertrages und der diesjährige Lohnabschluss im Bau zeigen beispielhaft auf, dass dank Mobilisierung Geld von der Seite der Arbeitgeber zu den Arbeitnehmerinnen umverteilt werden kann. Ob die Summe hätte höher ausfallen können, das tut eigentlich hier nichts zur Sache. Deshalb fordere auch ich euch alle auf, am 4. November nach Bern zu kommen, denn auch hier geht es um Umverteilung. Die Umverteilung für Fortschritt für alle statt Gewinne für wenige. In einem zweiten Punkt möchte ich noch auf die Frauenlöhne zu sprechen kommen. Frauenlöhne, die sind immer noch ein Viertel tiefer als Männerlöhne, obschon es sich bei der Umverteilung der Löhne zugunsten der Frauen um einen Verfassungsauftrag vom gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit handelt. Mit einem skandalösen Bundesgerichtsurteil vom letzten Mai wurde diese ungleiche Lohnverteilung vom obersten Gericht abgesegnet. Die Klage einer Berufsschullehrerin für Krankenpflege, die den gleichen Lohn forderte wie andere Berufsschullehrer, wurde abgewiesen. Ausschlaggebend für das Bundesgericht waren marktwirtschaftliche Kriterien. Einem Berufsschullehrer müsste ein Lohn bezahlt werden, der konkurrenzfähig mit der Privatwirtschaft sei, einer Lehrerin für Krankenpflege hingegen nicht. Die Logik der Marktwirtschaft hat also auch die Argumentation unseres höchsten Gerichtes durchdrungen. Um bei den Löhnen die Umverteilung zugunsten der Frauen vorwärts zu treiben, braucht es auch hier die Mobilisierung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich denke, die Frage der gerechten Löhne für Frauen ist ein gutes Beispiel, das uns zeigt, dass es eben eine interprofessionelle Gewerkschaft gibt, denn die Lohnfrage, die kann nicht von einem einzigen Verband gelöst werden. Ich denke aber auch, wir müssen dann bei den Zielen darüber diskutieren, wie wir diese allgemeine Forderung auch konkret in unsere GPI-Politik einbauen wollen. Vielen Dank.
Danke, Kollegin Teuscher. Kollege Rosario Di Sigismondo hat uns darauf hingewiesen und eigentlich beantragt, dass wir strikte mit den Anträgen Nummer für Nummer durchgehen. Ich muss euch sagen, Kolleginnen und Kollegen, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben nachher einen Block von Anträgen, die mit der Lohnpolitik zu tun haben. Zu dieser Lohnpolitik gibt es konkrete Vorschläge im Positionspapier und ihr bekommt demnächst eine Resolution, die mit den entsprechenden Unterschriften eingereicht wurde. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir das als Paket bündeln und miteinander behandeln. Sonst springen wir nach vorne und nach hinten. Das ist eigentlich der Grund. Und jetzt haben wir eben Schwierigkeiten mit dem Kopieren gehabt. Es sollte demnächst eintreffen, aber wir möchten, dass ihr die Resolution auch in Ruhe lesen könnt. Und damit wir hier zwar weiterkommen in den Geschäften, aber damit wir hier noch ein bisschen Zeit gewinnen, möchte ich jetzt die Kollegin Katrin Laubscher, sie ist Zentralsekretärin der UNIA, auf die Tribüne bitten. Sie wird eine Grußadresse überbringen.
Chers camarades, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que, en tant que secrétaire centrale du syndicat UNIA, je saisis l'offre de partager avec vous quelques réflexions avant que vous vous lanciez dans le débat sur le syndicat interprofessionnel. La situation des travailleuses et des travailleurs a connu une péjoration massive au fil de ces dernières années, on l'a dit. Et les années à venir ne se montreront pas meilleures. Malgré la reprise économique dont tout le monde se gargarise, mais qui, plus que jamais, continuera de laisser des salariés sur les bas-côtés du chemin de la prospérité et tout particulièrement les femmes. Au profit tout cela d'une maximisation des profits de toute la basse-cour des investisseurs, boursicoteurs et autres profiteurs de tout poil et de toute plume. Longtemps, le secteur tertiaire a été, à juste titre, décrit comme un désert syndical qu'il était impératif de verdir. Réalisant l'urgence de la situation, réalisant que l'enjeu était de taille, réalisant enfin que l'enjeu dépassait les forces de leurs organisations respectives, le CIB et la FTMH ont décidé il y a 4 ans de faire un premier pas et de créer UNIA. La création de UNIA, la création d'un nouveau mouvement syndical proche de ses membres, proche, présenté, implanté partout en Suisse et surtout proche des besoins et des attentes des femmes, n'aurait jamais pu se faire sans la coalition des forces, des deux plus importantes forces syndicales du pays. UNIA a su se montrer, malgré tous ses défauts de jeunesse et ses défauts de structure, malgré l'insuffisance des forces personnelles qui ont pu être investies, malgré la jeunesse et souvent le peu d'expérience ces syndicalistes qui ont dû tout inventer, malgré les difficultés de coordination régionale entre responsables Unia FTMH et Unia CIB, malgré le côté un peu boiteux et disons-le bricolé de ces structures provisoires, eh bien, malgré tout cela, Unia a su se positionner dans le paysage politico-économique et le paysage médiatique. Un rapport d'activité détaillé, dont l'absence a été remarquée ou regrettée ce matin parfois, sera établi pour la première assemblée des délégués de Unia à l'attention des membres Unia. Unia a su, je crois, imposer les thématiques de la précarisation et de la flexibilisation des différentes formes de travail, des formes de travail où ce sont les femmes qui trinquent. Unia a su trouver un ton neuf des campagnes parlantes et a enfin instaurer des relations de confiance avec les femmes qui, si souvent, se sentent étrangères au monde terriblement mâle des syndicats où il y a plus de coqs que de poules. Cette syndicalisation du tertiaire doit pouvoir se poursuivre. Le travail de Unia doit pouvoir se renforcer et s'étendre à d'autres secteurs que nos secteurs prioritaires, à savoir la vente et la restauration. Le travail de Unia doit pouvoir se poursuivre avec des structures clarifiées. Je suis d'accord avec le collègue Jost, le flipper, c'est pas génial. Les boules, les tirs ne sont pas précis. Les réceptions des billes sont souvent incertaines et aléatoires. Il en va bien sûr de l'avenir des salariés du tertiaire, mais il en va aussi, chers camarades, de l'avenir des salariés des secteurs fortement syndiqués et fortement conventionnés que vous représentez ici. Si nous ne sommes pas capables de relever le défi de la syndicalisation du tertiaire, eh bien dans 4 ans, vous serez plus nombreux encore à pleurer sur les splendeurs passées de votre syndicat et sur l'aggravation et l'arrogance des employeurs de l'industrie et de la construction. Pour toutes ces raisons, j'attends, et je crois pouvoir dire que les membres de Unia s'associent à cette attente, que nous attendons des congrès de la FTMH et du CIB de cette fin de semaine, qu'ils fassent preuve de vision et de courage, et se décident à emboîter le deuxième pas qui s'impose à toutes et à tous, c'est-à-dire à s'engager dans la voie d'un syndicat interprofessionnel et de la concrétisation de la maison syndicale. Un proverbe populaire dit que c'est le premier pas qui coûte. On ajoutera que si c'est le premier pas qui coûte, c'est souvent le deuxième pas qui est décisif. Emboîtons ce pas avec la pleine lucidité et conscience que la démarche sera forcément pleine d'embûches parfois, c'est certain, mais à Unia, on est bien placé pour vous dire qu'on y survit et que ce qui paraissait irréalisable hier est souvent réalisable et réalisé aujourd'hui. L'histoire s'accélère même dans le monde syndical. Et emboîtons ce deuxième pas avec la conviction que c'est la seule manière d'assurer aux salariés de ce pays un avenir qui leur permette de compter sur une organisation syndicale forte, un partenaire incontournable, écouté et entendu de tous les acteurs qui modèlent le quotidien des salariés, c'est-à-dire le monde patronal, politique, administratif et économique. Dans cette salle de musique, nous vous demandons de ne pas en rester à une symphonie inachevée. Cette page-là de l'histoire a déjà été écrite. À vous délégués d'un syndicat de la construction, nous demandons de finir la construction dont vous avez bâti les fondations il y a 4 ans. À Unia, nous disons « Unia fait la force ». En général, on dit « c'est l'union qui fait la force ». Zusammenschaft der Volk, let's go. Avec conviction, chers camarades, avec conviction.
Attends, Catherine.
Alors, je voulais aussi remercier au nom du SIB Catherine Laubscher pour son engagement au niveau du secrétariat central de Unia. C'est le pilier et la continuité de ce jeune syndicat. Elle a donné une très grande contribution à ces années. Elle a une tâche qui n'est pas facile parce qu'elle est de sandwich entre CIB, FTMH et puis encore Action et puis FIPS. C'est pas facile. Elle l'assure très bien. Et je crois que si aujourd'hui UNIA a un prestige au niveau public qui dépasse sans doute sa force, et on ne doit pas s'en plaindre, même si on doit s'engager pour que sa force devienne aussi grosse que son prestige croissant, c'est aussi grâce à elle. Tiens dur, Catherine, on arrivera à faire le projet ensemble et à développer vraiment UNIA comme projet national conséquent, et dans quelques années, nous serons fiers du résultat que nous aurons obtenu. Merci.